Sei von Herzen willkommen bei Bewusstseinswerden, Herzwärts und Heilwärts, dein Podcast für ein Leben aus deinem Herzen und aus deiner Seele heraus.
Willkommen beim Podcast. Ich habe heute jemanden zu Gast. Und zwar habe ich so oft die Frage von euch bekommen, ey Svenja, du sagst ja immer, Dankbarkeit ist eine gute Frequenz. Also es ist gut, von einem Punkt zu kommen, wo ich merke, in welcher Fülle ich lebe, wie gut es mir geht, aber ich fühle das oft nicht. Und ich gebe dir jetzt heute die ultimative Superwaffe, deine Dankbarkeit für dein Leben zu entwickeln. Ich habe neulich von meiner Mom ein Buch in die Hand gedrückt bekommen, von dem sie gesagt hat, Svenja, du musst das Leben, das ist lesen, das ist richtig gut geschrieben und es geht um die Flucht. Also es geht um den Kampf ums Überleben und so heißt das Buch auch, ums Überleben kämpfen. Ich habe das in 2 Abenden durchgelesen. Ich weiß von Freunden, dass sie es in 2 Stunden durchgelesen haben, weil sie nicht mehr aufhören konnten zu lesen. Und ich habe gedacht, ich musste dieses Buch vorstellen. Und bevor ich jetzt aber eine halbe Stunde über die Inhalte dieses Buches spreche, dachte ich mir, wäre es so viel cooler, wenn ich einfach den Autor frage, ob er ein Interview mit mir machen würde. Und der liebe Zane hat sofort gesagt, ja, das macht er. Und jetzt treffen wir uns wegen Corona über Zoom. Wir können nicht beide am gleichen Ort sein. Das funktioniert nicht, obwohl wir gar nicht so weit auseinander wohnen. Aber Zoom ist heute das Mittel der Wahl. Du hörst deswegen natürlich auch nur die Tonspur in unserem Podcast. Und Zane wird euch gleich erstmal kurz von seinem Buch berichten, von den Inhalten seines Buches. Und dann gehen wir noch auf einige Fragen ein, die ihr gestellt habt. Also ich habe euch gebeten, ein paar Fragen zu stellen, die euch interessieren im Zusammenhang mit ihm und seiner Flucht. Und da gehen wir danach darauf ein, sodass ihr ein bisschen wisst, wie das heute abläuft. Deswegen ist die Podcast-Folge auch länger als sonst. Sonst haben wir ja immer im Durchschnitt 20 Minuten. Ich denke, heute wird es ein bisschen länger. Ja, lieber Zane, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist.
Danke.
Ja, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du und ein bisschen erzählen von deiner Flucht, von deinem Buch, wie dein Leben bisher verlaufen ist.
Ja, ich bin Zane al-Abidin al-Khatir. Ich bin 28 Jahre geworden, vorgestern.
Oh, herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Dankeschön. Dankeschön. Ja, ich habe in Sudan Englisch studiert und dann bin ich auf jeden Fall dann, also ich war auf dem Weg nach Ägypten und dann von Ägypten nach Libyen. Also ich habe das Buch geschrieben über meine Flucht von Sudan bis über Libyen nach Deutschland und das Buch heißt Ums Überleben kämpfen. Ja, das war leider sehr schwierige Zeit, was ich da in meinem Weg also erlebt habe und deswegen habe ich das Buch geschrieben. Aber ich habe ja das Buch nicht hier in Deutschland angefangen zu schreiben, sondern alles in Libyen war. Als ich in Libyen war, habe ich das Buch angefangen zu schreiben. Und ja, ich habe ja sehr viele Sachen erlebt da in Libyen, das ich nicht vorstellen konnte. Und deswegen, ich habe angefangen zu schreiben und dann irgendwann fühlte mich das sehr Gefahr, was ich mache. Und das sehr gefährlich ist, was ich schreibe und so weiter. Und dann leider konnte ich nicht mehr weiter schreiben, das ist, weil das gefährlich für mein Leben ist. Und dann habe ich das Buch vernichtet. Und dann, nachdem ich hier nach Deutschland angekommen bin, in 2015, habe ich direkt angefangen zu schreiben in Heim, als ich direkt in Heim war, also in Bramscher gewesen, bei Osnabrück. Und dann habe ich einen Transfer bekommen nach Braunschweig, in 17 Tage, nachdem ich da angekommen bin. Und dann habe ich da angefangen, wieder weiter zu schreiben in Braunschweig. Also im Camp. Und danach dann irgendwann habe ich einen Transfer nach Eimer bekommen. Also Eimer ist im Landkreis Hildesheim.
Und das kleinste Dorf der Welt.
Genau.
Mein Heimatdorf, ja.
Habe ich da das Buch fertig geschrieben und wurde im Juni letztes, also 2019 veröffentlicht. Mhm. Genau.
Ja. Ja, danke schön. Du hast ja dein Buch aufgeteilt so in verschiedene Stationen, ne? Je nachdem, ja, in welcher Stadt du gerade warst, richtig?
Stimmt, genau.
Genau. Und ich finde, dein Buch ist sehr nüchtern geschrieben, also im Sinne von unemotional. Weil ich glaube, dass, wenn man so etwas erlebt, die Psyche das nicht gut erträgt, das nochmal zu fühlen. Ne, deswegen schreibt man in so einem Blick von oben drauf und dann ist das passiert und dann ist das passiert. Ich glaube, stimmt, niemand von uns kann sich vorstellen, wie es ist, das durchzumachen. Und was mich ganz oft beschäftigt, ist so die Sache, dass niemand von euch ja wirklich oder die wenigsten von euch die Möglichkeit haben, wenn wir Deutschen ein Trauma erleben, also was Schlimmes erleben, dann haben wir Recht auf Psychotherapie. Ne, dann können wir zu jemandem gehen, zu einem Psychotherapeuten, und der hilft uns. Ne? Der bespricht es mit uns, der macht Übungen mit uns, sodass wir das verarbeiten können. Und auch, dass es uns nicht mehr belastet. Und wenn ich überlege, wie viele Flüchtlinge ja sind in Deutschland und wie viele Traumata, ja, ja, das ist erschreckend, finde ich. Und das ist so eins von den vielen Dingen, über die wir gleich nochmal sprechen werden, dass es Deutschland sich schon gut kümmert, gut in Anführungszeichen, im Sinne von, ihr werdet versorgt, ihr bekommt Essen, ihr bekommt eine Unterkunft, und stimmt, das war's. Ja, dann könnt ihr Praktikum nach Praktikum nach Praktikum nach Praktikum machen und ja, es ist nicht so wie unterwegs, also das ist im Buch ja, finde ich, total auch gut beschrieben, dass du immer wieder dort, wo du bist, kannst du mehr oder weniger arbeiten und Geld verdienen, wenn du Glück hast, ja, wenn du dein Geld auch bekommst. Ja?
Genau, so, stimmt.
Und dann kommst du nach Deutschland und hier ist das gar nicht so, ja. Du kannst dich nicht auf den Markt stellen und sagen, so, ich möchte jetzt arbeiten. Wem kann ich hier heute irgendwie Sandsäcke schleppen, um ein bisschen Geld zu verdienen? So, das geht einfach nicht in Deutschland. Und da habe ich so gemerkt, also bei meinen Flüchtlingen, meinen in Anführungszeichen, dass da ganz viel Unverständnis war. Dass sie hier unbezahlt arbeiten müssen und da unbezahlt arbeiten müssen, weil sie ja auch ihre Familien zu Hause unterstützen wollen, ne? Also, du kommst nach Deutschland und es ist alles gar nicht so einfach. Magst du mir ein bisschen erzählen, was am schwierigsten war für dich? Also womit du auch nicht gerechnet hast vielleicht?
Eigentlich stimmt. Wir haben mich auch sehr überrascht, auf jeden Fall gerade. Weil ich konnte auch nicht vorstellen, dass es nicht so einfach ist, das Leben hier auch in Deutschland oder egal wo. Aber viele auch von meinen, also Kollegen oder meine Freunde, die auch so mit uns zusammengekommen sind, die haben auch sich gerade leider, wie du gesagt hast, die brauchen auch Physiotherapeuten oder sowas. Mhm. Weil die können immer noch nicht bearbeiten, was die vorher erlebt haben und was hier nochmal was dazugekommen ist. Ja. Und das ist leider sehr schwierig. Ich kenne ja ganz viele Leute gerade, die sich einfach nur so umgebracht haben, vor dem Zug, also sich geworfen haben oder so weiter.
Oder, in Deutschland?
Ja, in Deutschland und auch in Europa, und das kenne ich. Also ich kenne ganz viele, ich habe nur ungefähr 4 oder 5 Beispiele, die ich persönlich kenne. Und das finde ich nicht so einfach, wie du gesagt hast. Also die Leute, die ich nicht kenne, die sind auch noch mehr dazu. Also die sind nicht,
klar.
Also irgendwie leider das sehr schwierig. Ich habe ja zum Glück, dass ich konnte das alles bearbeiten, weil ich habe ja auch das Buch geschrieben und nachdem ich das geschrieben habe, konnte ich endlich schlafen. Ich konnte vorher nicht schlafen, weil die Erinnerungen immer noch da sind. Und das ist sehr schwierig bei den Leuten, die auch kein Buch geschrieben haben oder nicht schreiben können. Und leider, ich weiß nicht genau, wie das in Zukunft wird, aber das wird sehr schwierig.
Ja. Ja, da sehe ich auch eine große Lücke zwischen, ja, den Möglichkeiten und den Bedürfnissen. Ne? Also in Deutschland wartest du momentan als Deutscher im Durchschnitt 20 Wochen auf einen Therapieplatz. Das sind einige Monate, ne? Weil es so wenig Psychotherapeuten gibt. Und wenn das schon so wenig ist, natürlich ist da nichts übrig, in Anführungszeichen, ihr seht immer nicht, wenn ich Anführungszeichen mache, also ist da nichts übrig für Flüchtlinge natürlich, weil wir sagen, hey, wir versorgen die erstmal mit Nahrung, wir haben Schlafplätze und dann können die Praktika machen. Wir können die unterbringen, wir können die beschäftigen. Das ist wirklich, wirklich ein großes Problem. Hast du Freunde gefunden in Deutschland? Also hast du Menschen, mit denen du sprechen kannst über deine Erlebnisse?
Ja, am Anfang auf jeden Fall sehr viele. Und nachdem dieses Buch veröffentlicht ist, auch sehr viele Leute. Das freut mich sehr, gerade viele, die Freunde von mir geworden sind. Und ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass es so viele Leute gibt, dass die mich auch unterstützt haben und immer noch auf meiner Seite sind. Hm. Aber leider, es gibt auch genau direkt gegen also die Leute, es gibt auch viele Leute, die auch gegen was wir getan haben oder gegen was wir machen oder was weiß ich. Und auch gleichzeitig, es gibt auch Leute, die auch zum Beispiel, weil die Integration, wenn man sagt, das ist, kommt nicht auf eine Seite, sondern auch von beiden Seiten muss also die Leute sich Kontakt haben. Also nicht, dass wir als Flüchtlinge gehen zum Beispiel zu den Deutschen und machen wir Integration, sondern auch die Deutschen sollen sich integrieren mit uns zusammen. Das, dann funktioniert es. Aber auf einer Seite geht das nicht, leider. Und das ist genauso, dass viele Leute, gerade viele Flüchtlinge, haben sich auch ähnlich enttäuscht, weil keiner hilft denen und so weiter. Ja, ich habe ja Glück, dass auf meiner Umgebung oder wo ich wohne, dann viele Leute nett sind. Also es gibt Leute, die unnett eigentlich, sehr viel unfreundliche Leute auch gibt. Und das ist sehr schwierig eigentlich. Und es gibt viele auch Leute, die kein Geduld haben zum Beispiel. Auch von Flüchtlingen, die kein Geduld haben zum Beispiel. Wenn einmal zum Beispiel wird mit rassistischem Wort beleidigt oder so weiter, dann wird er mehr dazu, weil er hat vorher auch vielleicht erlebt und dann er wollte nicht mehr dann integrieren und so weiter oder was weiß ich, was er macht. Und das ist leider das auch ein Problem.
Mhm. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es in einem kleinen Ort wie Eime am Anfang ganz komisch ist, weil alle sagen, wow, wo kommen die denn her? Und dann aber ganz schnell, weil ihr ja auch nicht so viele seid, ihr schon ganz schnell auch ein Teil davon geworden seid. Ne?
Ja.
Von diesem Dorf halt. Und wenn das in der Stadt ist, dann sind es natürlich, es ist anonymer, es sind viel mehr Menschen, Deutsche und Ausländer, und der Kontakt stellt sich nicht so leicht her. Ne? Und es fällt eben den Flüchtlingen auch leichter, sich nicht zu integrieren, weil sie ja auch so viele Menschen haben, die auch geflüchtet sind, mit denen sie sich dann treffen können, die auch ihre Sprache sprechen oder eine ähnliche Sprache. Viele Flüchtlinge sprechen ja mehrere Sprachen, jetzt nicht nur Englisch, sondern ich meine, Syrer haben, glaube ich, auch Farsi gesprochen,
ja.
Arabisch. Und das ist einfach verbreitet, je nachdem, wo ihr auch so lange Zwischenstation gemacht habt. Ne? Manche von euch sind ja auch teilweise Jahre in anderen Ländern gewesen. Zum Beispiel war Nadine ganz lange im Libanon so und hat da gearbeitet, hat da seinen Führerschein gemacht und so weiter. Wie war das bei dir? In welchen Ländern warst du am längsten und was hat dich da am meisten beeindruckt?
Ich war eigentlich erst einmal, ich war ja leider nicht so lange in einem Land, nur in Libyen gewesen, das ist 19 Monaten. Und da habe ich alles das Buch geschrieben, aber da haben wir sehr schlechte Zeit erlebt. Und deswegen, die Erinnerungen waren sehr schlecht, leider. Mhm. Weil da hatten wir nicht so viel Spaß gehabt. Immer jeden Tag Angst zu Angst und was weiß ich, Flucht zu Flucht. Und leider, das war sehr, sehr schwierig gewesen. Aber im Libanon oder die Leute, die zum Beispiel in anderen Ländern leben, außer Libyen, das finde ich ein bisschen besser. Aber Libyen ist leider ein sehr schlechtes Land. Und sehr schlechtes Vorbild für alles Land eigentlich. Deswegen leider alle Leute, die da sind, leiden, auch die Libyen selber. Mhm. Und das ist das Problem, weil die Sicherheit fehlt.
Ja, Libyen ist ja das Land, wo eigentlich die meisten durch müssen, ne? Wenn sie fliehen. Genau. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, stimmt. Weil Libyen ja, also Libyen ist ja ein Land, der am die kurze Weg hat nach Europa oder nach Italien, deswegen alle Leute kommen dann da, also durch Libyen, weil durch Tunesien kommt auch manche, aber danach gehen nach Malta und deswegen das ist auch ein sehr langer Weg und Malta ist auch leider ein bisschen schwieriges Land geworden, das ist auch das Problem. Deswegen die Leute kommen nur über Libyen, obwohl Libyen so gefährlich ist, oder über Marokko oder so weiter, dann durch Spanien. Und das ist auch sehr schwierig.
Was ist in deinem Kopf vorgegangen, bevor du gegangen bist? Also mich interessiert die Entscheidung und dein Plan. Also wie macht man das? Was geht in deinem Kopf vor, wenn du sagst, okay, in meinem Land ist es nicht sicher für mich, oder ich habe nicht die Meinungsfreiheit, ich habe nicht die Möglichkeit, die ich mir wünsche, ich fliehe. Also meine Frage wäre, hast du dir vorher einen Plan gemacht, durch welche Länder du willst? Hast du einen Plan gemacht, Nein. wie viel Geld du brauchst, wo lang am besten? Hast du dir Berichte angehört? Du warst ja einer der Ersten eigentlich, auch, ne?
Eigentlich, ich hatte nie einen Plan gehabt. Mhm. Aber was ich nicht erzählen möchte, das also oder möchte, dass zum Beispiel, warum ich von Sudan gekommen bin, dass es immer noch gefährlich ist, wenn ich das sage. Mhm. Deswegen lasse ich diesen Punkt. Okay. Aber ich habe ja einfach nur meinem Vater gesagt, ich kann nicht mehr jetzt in diesem Land leben. Und er weiß schon genau der Grund, obwohl ich meine Mutter nicht gesagt habe und nicht meine Eltern. Ich habe nur meinen Vater gesagt. Und dann mein Vater hat mir das Geld gegeben und dann bin ich einfach dann nach Ägypten gegangen, also gereist. Und von Ägypten, dann habe ich nur 3 Tage in Ägypten gelebt und dann bin ich durch. Also ich habe das alles im Buch geschrieben, wie ich von Sudan bis nach Ägypten gekommen bin. Aber warum, wollte ich eigentlich in meinem nächsten Buch schreiben. Das werde ich gerne über mein Leben in Sudan aufschreiben. Okay. Und das mache ich gerade auch, aber das werde ich, ich hoffe, dass bald kommt.
Schön, dann sehen wir uns wieder hier.
Das lassen wir überraschen. Dankeschön.
Danke. Genau.
Weil die Situation und meine Familie sind immer noch in Sudan. Mhm. Und darüber wollte ich leider nicht sprechen, weil ich möchte auch meine Familie schützen.
Klar, klar. Und so geht es vielen. Ne? Da ist viel, dass du aus politischen Gründen nicht sagen darfst.
Genau.
Und trotzdem war es ja schwer für dich, in Deutschland Asyl zu bekommen, richtig?
Ja.
Magst du mal darüber ein bisschen erzählen? Das ist ja nicht so, dass du da einen Antrag stellst. Du gehst zum Amt, stellst einen Antrag, dann kriegst du nächste Woche einen Termin und dann bist du eine Stunde beim Amt und dann hast du Asyl. So ist es überhaupt nicht.
Das Problem ist, Asylsystem in Deutschland ist ganz anders als in anderen Ländern, finde ich. Und das ist das Problem, ist auch die Leute einfach, ich finde, dass einfach die Leute, die bei Asyl arbeiten oder die, was weiß ich, also die bei Ausländerbehörde, nicht bei Ausländerbehörde, sondern ich meine bei Bundesamt oder so, oder die Entscheidung treffen für unser Leben, sage ich mal, die einfach, viele von denen ist einfach gefühllos. Und die haben einfach kein Gefühl. Und die weiß ich, die gucken uns nur alles Papiere und nicht unsere persönlichen Probleme. Und auch die vielleicht, die ich weiß nicht genau, wie die machen, aber manche Entscheidungen sind richtig falsch. Also man entscheidet über ein Leben von einem Mensch und er weiß gar nichts nach dieser Entscheidung, was er macht und was passiert bei ihm ist. Ja. Ich weiß genau, es gibt viele Leute, die nach dieser Entscheidung von Bundesamt gekommen, die sind sofort gestorben. Mhm. Haben sich umgebracht oder so weiter. Weil
sie abgeschoben werden sollten.
Natürlich. Mhm. Es geht nicht nur um Abschiebung, sondern die haben ihm einfach nicht geglaubt, obwohl er die ganze Wahrheit gesagt hat. Also wenn ich die Wahrheit sage und mir nicht geglaubt, also mich nicht glauben würde, dann wäre ich richtig traurig und sauer. Und was soll ich denn nochmal machen? Weil das ist die letzte, was ich sagen wollte, und habe ich gesagt. Also dann muss ich nochmal dazu nur lügen, aber ich will nicht ganz, ich habe nichts, also ich weiß nicht genau, wie ich das beschreibe gerade.
Hm. Oh, ich glaube, ich verstehe, worum es dir geht.
Die Wahrheit sagt und dann sagt, man sagt, nee, das stimmt nicht, dann kann ich nicht mehr was dazu sagen, ganz ehrlich.
Ja, es gibt viele, sehr viele Flüchtlinge, die sich bei der Anhörung Geschichten ausdenken, damit sie bleiben dürfen.
Das stimmt. Das kann ich auch genauso stimmen. Aber das gibt auch aber andere Leute. Aber ich finde, dass meistens die Leute, die Recht haben oder die Recht
die richtig, Wahrheit sagen.
Die Wahrheit sagen, die werden einfach
abgeschoben. Ja, weil der Sudan ein sicheres Drittland ist. Ja, genau. Und das ist nicht so. Also wenn heutzutage bei Corona die Deutschen hier auf die Straße gehen und sagen, unsere Grundrechte werden uns weggenommen, dann möchte ich jedem, dieses Buch in die Hand drücken und sagen, und danach überleg mal bitte, was Grundrechte sind und wie viele Grundrechte du hier in Deutschland hast. Das ist lächerlich im Gegensatz zu dem, was ganze Kontinente auf dieser Welt an Grundrechten nicht haben. Und das ist eben, also ich möchte fast sagen, Usus, dass man sich die schlimmsten, dass man seine Geschichte nimmt, wenn man dieses Asylverfahren hat und noch ein paar Folterungen hinzufügt und ein paar Vergewaltigungen hinzufügt und dann kann man sicher sein, okay, jetzt kriege ich Asyl. Und Zane hat das nicht gemacht. Also der hat seine Geschichte genauso erzählt, wie sie war. Und sie hat am Anfang nicht gereicht, oder? Kannst du mal erzählen, wie das abgelaufen ist?
Also, du meinst mit meinem Asyl?
Ja.
Ja, das ist leider, die haben immer mich abgelehnt, also meinen Asylantrag abgelehnt am Anfang. Also das war 2017, also ich bin ja 2015 angekommen. Mhm. 2017 habe ich meinen Asyl erst einmal Asylantrag, also ich habe ja meinen Asylantrag 2016 gemacht, also das heißt Kleininterview und danach dann Großinterview. Großinterview bekommt man dann danach. Und dann habe ich das 2017 gemacht. Und dann habe ich, also ich habe Ablehnung bekommen und danach, dann habe ich, das war auch eine sehr schwierige Entscheidung gewesen. Und dann, ich habe ja ganz viel Geduld immer. Und dann habe ich einfach gewartet und da, damals habe ich das Buch noch nicht veröffentlicht, aber ich hatte gerade, also fast fertig gewesen. Und dann nach dieser Entscheidung von Bundesamt, dann habe ich gesagt, also habe ich am Anfang gesagt, nee, ich werde das Buch noch nicht veröffentlichen. Und dann habe ich ein bisschen überlegt, nach ein paar Tagen, dann habe ich gesagt, nee, ich muss einfach weiterschreiben. Dann habe ich auch über die Entscheidung geschrieben und danach dann das Buch ist weiter 2018 veröffentlicht, nee, 2019 veröffentlicht, aber ich habe mein Asyl gerade bekommen im Februar. Also das ist nicht über Bundesamt, sondern über das Gericht. Dann bin ich nochmal zum Gericht gegangen, habe ich nochmal meine Geschichte erzählt und dann habe ich über das Gericht habe ich dann die Entscheidung bekommen, also die richtige Entscheidung zum Glück. Und dann, ich warte immer noch aber auf meinen Ausweis, weil gerade ist ja, sieht man nach Corona und so weiter, ist die Ausländerbehörde sind alles zu, kann man nicht hingehen oder was Fingerbring oder sowas machen.
Also es ist immer noch nicht sicher, ob du bleiben kannst?
Doch, ich gerade sicher bis 3 Jahre.
Okay.
Also nach dieser Entscheidung, dann ist man sicher, aber man hat ja noch nicht kein richtiger, also ich warte immer noch auf dem AFA-Brief, dass die letzte Entscheidung, also die Entscheidung ist schon getroffen eigentlich. Vom Bundesamt auch wieder habe ich nochmal eine Entscheidung bekommen. Also das ist die Zusage oder Zustimmung von Gericht, weil wenn Gericht das entschieden hat, dann wartet man einen Monat, bis nochmal das Bundesamt wieder gucken kann, ob nochmal ein Gegenklage macht oder zustimmt. Und dann nach einem Monat, wenn du keine Gegenklage bekommst oder Anklage, von Bundesamt, von der Entscheidung von das Gericht, danach dann bekommt man Asyl. Und dann habe ich danach dann bekommen. Also ich habe einen Monat gewartet, ich habe kein Klage bekommen oder Gegenklage bekommen. Und dann, also automatisch, dann wird dann man Asyl, also man hat Recht danach, also automatisch für Asyl. Und ich warte aber immer noch dann das Brief von Ausländerbehörde in Landkreis Hildesheim, damit oder von Landkreis Hildesheim, damit ich dann die Ausweis bekommen kann.
Okay. Und in der Zwischenzeit, was machst du mit deinem Leben? Erzähl mal.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin ja sehr offener Mensch und deswegen ist das Leben nicht so kompliziert für mich, wenn ich jetzt was mache. Deswegen, ich habe jetzt angefangen, meine Ausbildung. Jetzt bin ich jetzt fast im dritten Lehrjahr gleich, also in 2 Monaten.
Wow.
Ich mache Kfz-Mechatroniker. Genau, Kfz-Mechatroniker in einer Firma hier in der Nähe. Und ja, ich habe auch meinen Trainer, Trainerschein für Fußball, habe ich schon fast die Hälfte. Also Theorie haben wir schon bestanden, nur Praxis noch nicht, weil das leider können wir nicht gerade, weil wegen Corona kann man auch keinen Fußball spielen. Aber ja, ich freue mich sehr auf jeden Fall gerade.
Ja, es hat doch irgendwie ein Happy End bekommen, ne?
Genau.
Lass uns nochmal zurückgehen zu deiner Reise. Wenn jetzt jemand aus deiner Heimat sagt, ey, ich überlege auch zu gehen, und nach Deutschland oder wo auch immer hin. Was würdest du sagen, was die Menschen erwartet auf dieser Flucht? Womit müssen sie rechnen? Also worauf müssen sie sich vorbereiten? Und würdest du überhaupt sagen, ja, mach das, oder würdest du sagen, mach's nicht?
Ich würde niemandem empfehlen, dass sie irgendwo hingehen. Egal wie die Situation ist, gerade nachdem ich was gesehen habe. Auf gar keinen Fall nach Libyen oder nach irgendwo anders. Also, ja, man muss einfach manchmal irgendwo flüchten. Das ist, würde ich sagen, das ist eigentlich Entscheidung und nicht nur Entscheidung, sondern manchmal kommt diese Zeit und man muss flüchten, egal wo. Auch vielleicht auch die Deutschen vorher haben wir sich auch irgendwo geflüchtet.
Ja. Und das vergessen wir gerne.
Leider, das darf man nicht vergessen. Und das kommt manchmal ohne Warnung. Also das kommt einfach nur so plötzlich. Und deswegen, aber wo man hingeht, das eigentlich auch man am Anfang weiß man nicht. Weil meistens wissen das nicht. Also wo soll ich denn hin und so weiter. Flucht ist einfach Flucht. Ich habe auch mich niemals geplant, dass ich in einem Land komme. Oder nach Deutschland oder so irgendwo. Ich wollte nur einfach irgendwo sicher fühlen. Mich sicher fühlen. Und wo ich war, eigentlich niemals habe ich mich sicher gefühlt. Und das war das Problem gewesen. Also das ist genauso wie ein Tier. Wenn ein Tier heute Angst hat, dann der Laufweg, bis sich sicher fühlt, wenn irgendwo er sicher fühlt oder es sicher fühlt. Und dann bleibt er. Und wenn nochmal was kommt, dann fliegt er weiter oder geht er weiter. Genauso die Menschen auch. Und ich habe das auch genauso das gemacht. Also wenn ich jetzt heute hier in Deutschland nicht sicher fühle, dann werde ich auch irgendwo anders hin.
Mhm. Ja, ja. Und das ist sowas, das können sich die Deutschen gar nicht mehr vorstellen. Und das ist aber was ich zu den Kindern in der Schule, also ich bin Lehrerin von Beruf, ne? Was ich zu den Kindern in der Schule immer wieder sage, wenn die zum Beispiel sagen, die ganzen Flüchtlinge kommen nur wegen den Smartphones, da bleibt mir erstmal die Spucke weg. Und dann wird mir klar, die haben überhaupt kein Verständnis, oder wir ja auch nicht, ich ja auch nicht. Ich war schon mal in Lebensgefahr, aber nur, weil ich krank war. Ne? Also es gab nie den Moment, dass jemand mich umbringen wollte. Und ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist das Problem. Weil wenn wir es uns vorstellen können, können wir Mitgefühl entwickeln und können sagen, okay, ich möchte mein Bestes tun, um zu helfen. Und ich glaube, das ist so das Problem, warum viele Menschen, viele Flüchtlinge keine Hilfe bekommen von Deutschen, weil wir uns nicht vorstellen können, nicht fühlen können, wie schrecklich das sein muss. Also du wurdest ja misshandelt, du hast Vergewaltigungen gesehen, du hast um dein Leben gefürchtet mehrfach, du hast einen fast tödlichen Autounfall, also für einen deiner Mitfahrer war er ja sogar tödlich, erlebt. Man kann es sich nicht vorstellen, und ich möchte nicht so viel von dem Buch auch vorwegnehmen. Ich kann nur sagen, lest das, und wann immer ihr das Problem habt, ihr denkt, mein Nachbar hat ein schöneres Auto als ich, und lest dieses Buch. Genau, es wird euch heilen.
Ich kann das genau vorstellen. Ich rede auch gerade, aber es gibt Leute, die gerade nur das Licht von der Sonne sehen wollen. Oder sehen möchten und würde wünschen. Ja. Und das ist genauso das Problem. In Libyen gerade, ich weiß genau, dass gerade in Libyen, und während ich gerade rede, auch 1000 Leute von Libyen, die im Gefängnis sind oder irgendwo anders gefoltert oder gefoltert werden. Und das ist leider, das ist das Problem. Keiner fühlt sich. Also wir fühlen das nicht, weil ich fühle das, aber es gibt viele Leute, die das niemals vorstellen können.
Ja. Yeah. Yeah.
Und die Gefängnisse, die hier in Deutschland, die sind ganz anders als auf der anderen Seite. Und leider, das ist das Problem.
Du kannst ja sogar klagen, wenn du keine Bücher zur Verfügung gestellt bekommst. Dann kannst du ja kein Fernsehen. Ja, es ist kein Vergleich. Also auch was du für ein Glück gehabt hast, das muss man ja auch noch dazu sagen. Zane hat ja Glück gehabt, dass er hier angekommen ist. Es hätte auch ganz anders kommen können. Also es gab viele Momente, wo du ja auch wirklich gesagt hast, wenn Gott will, dass ich jetzt sterbe, dann wird das passieren. So, ich mache das jetzt einfach, weil ich keine andere Möglichkeit habe. Und für viele, die auch mit dir gereist sind, die sich das vielleicht auch gedacht haben, die sind auch gestorben. Also die sind in der Wüste geblieben, die haben es einfach nicht geschafft. Ne? Also würdest du sagen, dass du, kannst du dieses Glück empfinden oder fühlst du eigentlich nur Schmerz, wenn du an deine Reise denkst?
Auf einer Seite fühle ich mich sehr froh und ich fühle mich auch, dass nicht nur glücklich, sondern auch viel Glück habe und hatte. Und auf anderer Seite fühle ich mich auch immer noch traurig, weil es gibt viele von den Leuten, die auch geträumt haben, irgendwann irgendwo hingehen, die sich sicher fühlen und dann gestorben sind. Das ist sehr traurig, ganz ehrlich. Und das ist leider, das betrifft mich sehr. Ich erinnere mich immer an die Leute, die in Gefahr sind oder die gestorben sind auf dem Weg oder irgendwo passiert. Und das ist leider sehr traurig. Ja. Auch die hier angekommen sind und auch immer noch enttäuscht sind. Also ich kenne immer noch viele Leute, die hier, die können einfach nichts machen. Die können nichts arbeiten gehen, die können nichts was dazu machen. Aber die haben nur innere Probleme eigentlich. Aber die Leute sehen einfach die ganzen Leute. So. Ich weiß nicht genau, wie die Leute, so, wenn du einfach so einen Mensch siehst auf dem Weg, dann beleidigst du ihn ohne Grund, ohne ihn zu kennen. Aber einfach die Leute müssen sich einfach zusammenreden oder einfach fragen, warum er zum Beispiel hier ist und was es für ein Problem hat oder welcher für ein Problem hat und so weiter. Ja. Aber leider, das ist das Problem gerade. Also wenn du einfach hingehst, irgendwo hingehst, nur eine, also andere Hautfarbe hast oder was weiß ich, du wirst sofort beleidigt, obwohl du das nicht gemacht hast. Also ja. Diese Hautfarbe habe ich nicht geschafft und du, wie niemand hat sich selber geschafft oder selbst geschafft. Mhm. Wir wurden alle gemacht von Gott, und weil ich glaube an Gott und das ist mein Glaube, wir wurden alle so gemacht und wir müssen auch uns so gegenseitig akzeptieren. Ich glaube nicht, dass das Leben ist nicht so, ich glaube nicht, dass wir es nicht so langweilig fühlen, wenn wir alle nur eine Art sind. Oder nur eine Hautfarbe oder eine Unokultur, nur eine Kultur sind, das finde ich richtig langweilig. Und von daher finde ich das gut, dass wir unterschiedliche Kulturen haben, unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Länder oder unterschiedliches, was weiß ich. Stimmen oder keine Ahnung was. Oder Geschlecht oder so weiter. Ich finde das nicht schlecht.
Ja. Ja.
Aber ich leider, es gibt manche, die sehen das richtig schlecht. Ich verstehe das einfach nicht.
Ja, weil sie vielleicht nur von A nach B denken. Ich glaube, wir haben alle verlernt, also wir können das nicht mehr, uns in andere einfach so reinzufühlen oder einfach mal neugierig zu sein auf die Geschichte. Was ich von mir kenne, ist, dass ich, wenn ich Menschen kennenlerne, wo klar ist, dass sie hierher gekommen sind, dass ich mir so denke, ich frage jetzt mal nicht nach deiner Geschichte, weil ich glaube, dass du die jetzt auch schon 20.000 Mal erzählt hast. Und irgendwann wird man ja auch nur noch darauf reduziert. Deswegen habe ich auch vorher überlegt, frage ich dich überhaupt, hast du überhaupt Lust, darüber nochmal zu reden? Weil du bist ja viel mehr als jetzt der Autor dieses Buches. Also machst du so die Erfahrung, dass die Menschen auch wirklich an dir interessiert sind oder nur an dem, was du gemacht hast? Wie ist so dein Gefühl?
Nee, an mir nicht. Und was ich gemacht habe, auch, ich glaube nicht, das ist auch nicht so viel, weil die Leute kennen ja auch das Buch leider nicht so viel gerade. Vielleicht nicht. Und das ist auch das Problem. Oder vielleicht die Leute auch wollen ja nicht kennen. Ich weiß es nicht genau. Aber irgendwie, ich finde, dass einfach die Leute haben kein Interesse manchmal. Zum Beispiel über unsere Flucht zu wissen oder was weiß ich. Aber ich finde das wichtig zu wissen. Weil was ich in dem Buch geschrieben habe, ich weiß nicht genau. Ich habe auch nicht so viele Bücher über Flucht gelesen. Aber ich kenne auch zwei Autoren, die auch über ihren Flucht geschrieben haben. Aber nicht ihren Flucht direkt, aber die waren nicht Flüchtlinge, aber die haben über seine Kollegen geschrieben. Und die haben auch, habe ich persönlich kennengelernt, die Leute. Und die finde ich auch sehr interessant. Also wenn man auch ihren Bücher zu lesen. Aber mein Buch, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, ein bisschen anders. Weil ich habe ja auch selber erlebt und ich habe nur über mich geschrieben und nicht über jemand anders. Ja. Und ich glaube, das ist der Unterschied. was ich kenne, die Leute, die ich kenne, die haben über auch zum Beispiel meinen Kollegen oder die Leute, ihrem Kollegen oder was jemand anders geschrieben. Aber was ich geschrieben habe, ich wollte eigentlich nur über mich schreiben. Ja. Zuerst. Und dann, ich konnte auch über anderen schreiben. Aber die Leute, die ich kenne, die meine Freunde und meine Kollegen, die haben auch eigene. Jeder hat eigene Geschichte eigentlich.
Ja.
Aber das wollte ich eigentlich am Anfang nicht. Am Anfang wollte ich nur einfach erst einmal meine Geschichte und danach dann gucken wir, ob das die zweiten kommt. Ja. Also mit dem zweiten Buch vielleicht werde ich auch von den anderen, was sie mir erzählt haben. Ich habe manche Leute haben mir erzählt, also die Kollegen auch über Libyen gekommen sind, die haben noch schrecklicher alles, was ich erlebt habe, gelebt. Und das habe ich mich auch überreicht. Also ich habe ja auch immer neue Geschichten von den Leuten, die auch aus Libyen oder über Libyen gekommen sind. Und das ist unglaublich.
Mhm. Sehr interessant. Schreib das auf, bitte. Also es gibt viel zu wenig Information darüber, weil es viel zu viel Trauma auch gibt und niemand darüber spricht. Also wir wissen alle, dass es schrecklich ist. Wir wissen alle, wir Europäer wissen alle, wir kennen alle die Bilder von den toten Kindern am Strand. Und das war's. Dann wollen wir uns auch irgendwie nicht mehr damit beschäftigen. Aber in unserem Kopf ist, ja, eigentlich weiß ich darüber nichts. So, und ich finde es so wichtig, dass ihr das in die Welt bringt. Also, dass ihr wirklich eure Geschichte teilt, wenn das gut ist für euch. Weil
das hilft. Ich finde das gut, weil in meiner Erfahrung, von meiner Erfahrung, das ist richtig Therapie. Also wenn man was schreibt.
Ja,
ist es. Und ich konnte, wie ich gesagt habe, ich konnte auch nicht schlafen. Also ganz ehrlich, ich war damals hatte ich Praktikum gehabt. Und dann mein Praktikum ist ein bisschen weit weg von wo ich wohne. Und dann musste ich dann um 5 Uhr aufstehen, damit ich also hinkomme, bis 8 Uhr ankomme. Und dann habe ich angefangen, um 2 Uhr bin ich aufgestanden und dann habe ich weitergeschrieben, das Buch. Also ich stehe um 3 Uhr auf und dann schreibe, weil ich nicht schlafen konnte.
Ja.
Und das ist leider nachdem ich fertig bin von diesem Buch, habe ich richtig nur eine Ruhe gehabt und dann konnte ich schlafen. Und
das du hast es rausgeschrieben.
Ja, genau.
Ja, total gut.
Und, ja.
Ja. Ja, ich habe noch ein paar Fragen mitgebracht, und zwar von Leuten, denen ich von dir erzählt habe. Und zwar hat die Silke gefragt, was hat dich während deiner Reise innerlich getragen? Also was hat dir geholfen? Woran hast du dich festgehalten, wenn es wirklich schlimm wurde?
Eigentlich jemand, der mich geholfen hat. Erst einmal, es gibt zwei Leute, die ich immer danke. Also einmal ein bester Freund von mir, der heißt Gamma, der ist auch in dem Buch steht und der wohnt auch gerade hier in Lerta. Ich bin immer dankbar dafür. Der war sehr gut, ich kann ihm nicht beschreiben, ganz ehrlich. Ich bin sehr dankbar dafür, dass er immer dabei war und er hat mein Leben gerettet, ganz ehrlich, würde ich sagen. Und auch mein Freund Isaac, der auch in dem Buch steht, der ist leider jetzt gerade sehr krank, der hat Lungenkrebs bekommen.
Oh, wow.
Leider, weil er war auf dem Weg, weil er ist ja verheiratet und er war nur ein Jahr, also er hat einen Sohn und ein Jahr alt gewesen. Er ist gerade verheiratet und seine Frau war schwanger gewesen, als er auch mit mir auf der Flucht war nach Ägypten und dann nach Libyen. Und er wollte nur sein Geld von Libyen holen und dann wieder zurückkommen nach Sudan. Und dann er hat nicht bekommen das Geld. Und also er hat ja in einer Firma als Sanitär gearbeitet. Und dann er hat leider sein Geld nicht bekommen. Und dann er musste dann wieder zurück. Und er ist über Wüste wieder zurückgegangen. Und er ist 20 Tage lang in der Wüste ohne Wasser, 3 oder 4 Tage ohne Wasser. Und die haben das Wasser, das Kühlwasser, also bei uns ja, das ist kein Kühlwasser. Kein Kühlflüssigkeit Wasser, die auf dem Auto, sondern das Wasser ist normales Wasser, kann man, weil das da bei uns so warm ist. Man braucht kein Kühlwasser. Dann auf dem Auto, man gibt nur einfach normales Wasser. Und die haben dieses normales Wasser mit Korrosion und so weiter, alles, die haben dann getrunken, weil das Auto war irgendwie kaputt gegangen ist und muss repariert werden, dann bis die weitergehen. Und dann irgendwo das Auto ist stehen geblieben und jemand muss dann nochmal zurück nach Libyen die Teile holen und dann wieder das Auto reparieren kann. Und die haben dann 3 oder 4 Tage da gewartet, bis jemand, der mit Teile kommt. Und dann in diesem Zeit hat er sich leider mit diesem Wasser, was er getrunken hat, das hat schon leider Krebs oder sowas bekommen. Und leider ist es gerade sehr schwierig bei ihm. Ich bitte Gott immer, dass es er wieder gesund wird. Ja, er ist auch ein richtig sehr gutes Freund von mir. Ich habe leider jetzt gerade seit 2 oder mehr als 1 Jahr keinen Kontakt mit ihm, aber ich hoffe, dass ich ihn nochmal finde. Aber sehr schwierig mit ihm gerade. Mhm. Und die beiden Leute, die haben mich immer in Erinnerung. Also ich erinnere mich immer an den.
Schön.
Und natürlich auch auf viele Leute und auch auf die Nummer 3, der war heißt Anur Asyupar, der ist eigentlich fast Millionär gewesen in Libyen, er ist Sudanese und der hat uns von den Schmugglern er hat das Geld bezahlt, damit er uns befreien von den Schmugglern, von den Schleusern, die uns nach Senegal haben. Und er wurde auch ermordet 2017. Ich habe auch ein Buch, glaube ich, geschrieben.
Ja.
Ja, ich bin auch richtig traurig gerade, wenn ich denke, weil das ist unglaublich. Er ist so ein guter Mensch.
Ja.
Egal wie, woher du kommst. Er wurde ermordet, leider.
Wahnsinn, ja.
Die 3 Leute. Ich bin immer dankbar davor.
Ja. Du hast gesagt, du bist sehr gläubig, ne? Wie hat dir das geholfen unterwegs?
Eigentlich, wenn man glauben, ich finde es sehr wichtig. Für immer ist wichtig, weil wenn du an was glaubst, dann du weißt genau, also dass jeder zum Beispiel, also ich habe jetzt zum Beispiel keine Angst von irgendwas, weil ich weiß genau, was für mich passiert ist, das Hirn wurde von Gott aufgeschrieben. Gott hat das eigentlich schon vorher entschieden und das wird passiert, also das ist passiert, egal wie ich das verhindere. Ich kann das verhindern, nicht verhindern. Deswegen, egal was für mich passiert, ich denke immer an Gott und was er für mich geplant hat. Gott hat das alles für uns geplant, dass so wird. Deswegen, ich akzeptiere alles, was ich sehe oder was ich bekomme.
Das hilft dir auch, ne?
Genau, und das hilft mir eigentlich sehr. Und deswegen auch zum Beispiel, ich habe auch keine Angst manchmal von, was weiß ich, oder wenn ich sterbe, weil ich weiß ja genau, man kann nicht den Tag, also wann ich sterbe, verhindern oder verlängern oder verkürzen, das kannst du nicht. Jeder stirbt und von daher ist, ich weiß genau, das weiß ich, weil ich habe auch einen Tag, wann ich sterbe und von daher ist auch ich glaube das und von daher, ich bin sehr, sehr froh, dass auf jeden Fall, dass ich gläubig bin. Weil ich weiß genau, dass das alles geplant ist von Gott.
Du bist auch, du betest immer, ne? Also ihr habt ja sehr strenge Vorschriften und du bist schon, also du lässt auch kein Gebet aus, ne? Habe ich so gehört von meiner Mutti.
Ich bete ja, auf jeden Fall.
Ja, naja, die beiden Flüchtlinge, die bei mir gewohnt haben, sind auch Muslime gewesen. Und ich habe die aber nie beten sehen. Und trotzdem hast du gemerkt, die sind völlig unerschütterlich in ihrem Glauben an Gott. Das war schon da. Und trotzdem hat sich das aber irgendwann auf der Flucht, ich weiß nicht, ob sie irgendwann nicht beten konnten oder was und dann auch nicht wieder angefangen haben. Keine Ahnung, ich habe auch nie nachgefragt. Weil ich eben auch das Gefühl hatte, das war schon schlimm für die. Und ich wollte nicht, indem ich sie frage, da irgendwie irgendwas wieder kaputt machen oder so. Ne? Aber die haben zum Beispiel nicht regelmäßig gebetet.
Es gibt nicht jeder, der betet. Und ich finde das auch, du hast Glück, wenn du das beten kannst oder beten konntest. Die Leute, die beten, ist auch ganz selten. Viele glauben, zum Beispiel viele Muslime, aber die können nicht beten. Und das ist auch eigentlich in Islam, das ist auch nicht gut, weil Islam sagt, dass man muss beten. Aber wenn du nicht beten kannst, das ist auch ein Problem danach. Hast du gleich ein Problem mit Gott. Aber beten ist ein bisschen anders leider. Hier zum Beispiel, man kann auch selber beten. Also man muss nicht zum Moschee gehen und beten. Also in Islam sagt, kann man überall beten. Und von daher, viele Leute, die können das nicht verstehen. Das ist das zum Beispiel mit Beten. Das ist nur zum Beispiel, wenn man zur Moschee geht und betet und so weiter. Das stimmt nicht. Das kannst du überall beten. Ich bete zum Beispiel nur zu Hause.
Ja.
Da ist auch kein Problem.
Ja. Ich bin auch, also ich bin völlig normal auch aufgewachsen mit Menschen am Bahnhof, die ihren Teppich dabei hatten. Und dann, also das war schon, als ich jugendlich war, war das schon irgendwie auch ein Anblick, den haben wir schon gesehen hier.
Also, man muss nicht so
streng
sein, eigentlich, sage ich mal, weil Islam sagt, wenn du betest, dann du betest für dich selber und nicht für jemand anders. Ich bete nicht, dass zum Beispiel, damit die anderen Leute mich sehen, damit sie sagen, oh, er betet und das
so
weiter. Du betest für dich selber und das zwischen dir und Gott. Und deswegen genauso wie die Leute, die also andere Glauben haben. Also ich schwinge niemals, dass er zum Beispiel was machen, das, was ich nur möchte.
Yeah.
Ich lasse alle Leute frei, wie die wollen. Und jeder weiß Bescheid, wie er mit Gott sich kommunizieren kann.
Finde ich
mir egal, wie was an anderen Glauben akzeptiert jeder. Mhm. Und ich mache auch meine Sachen und ich hoffe, dass auch die Leute mich akzeptieren. Weil ich wollte auch nicht von jemandem gezwungen werden.
Ja. Wie hast du das Gefühl, wo wir jetzt gerade beim Thema sind, da wollte ich zwar eigentlich nicht drüber sprechen, aber es fällt mir gerade so ein. Wie siehst du die Deutschen und ihr Gefühl zu Gott?
Das ist leider, ich weiß nicht genau, was ich
sage. Sag ehrlich bitte.
Also die Deutschen mit ihrem Gefühl zu Gott, also manche Deutschen, weiß ich, die haben so richtig gut. Also die machen richtig gut, die gehen ja zur Kirche und beten auch da und so weiter. Und manche haben andere Glauben und von daher finde ich, das ist Religionsfreiheit eigentlich. Islam hat diese Religionsfreiheit schon seit 1400 Jahren, schon im Koran auch steht.
Super aber wichtig, Leute, danke, dass du das sagst. Es steht im Koran, dass Religionsfreiheit sein sollte,
Und die Leute wissen das einfach nicht. Ich verstehe das nicht, die Leute einfach sagen, was weiß ich das. Aber viele Leute, was die gerade sagen, die wissen auch gar nicht, was Koran bedeutet oder was im Koran steht. Ich hoffe, dass alle Leute Koran lesen und wissen, was da drin steht. Mhm. Und viele haben auch falsche Verständnisse zum Koran und das ist auch das Problem. Aber Koran hat Religionsfreiheit schon lange, seit 1400 Jahren schon drin geschrieben eigentlich. Von daher, ich akzeptiere jeder Religion, wie es ist.
Ja, also in Deutschland ist es ja so, dass es immer weniger Bezug gibt zur Kirche, aber zur Kirche als Institution, also zum Ort, wo man immer sonntags hingeht und so, habe ich auch nicht. Ich bin auch nicht getauft und trotzdem habe ich ein total enges Verhältnis zu dem, was ich Gott nenne. Also für mich ist das Natur und um uns herum dieser Planet und das Universum, dieses Wunder, was wir überhaupt nicht erklären können eigentlich. Ne? Also das ist für mich Gott, also überall. Ich würde sagen, ich bete nicht irgendwie zu regelmäßigen Uhrzeiten oder so, aber ich sitze jeden Morgen an meinem Altar. Das ist ein Tisch, da sind Kerzen, da sind Bilder und Federn zum Beispiel von Vögeln, die ich gefunden habe, wo ich ganz klar sage, das und das möchte ich gerne haben. Also ich glaube, das ist richtig für mich und da möchte ich gerne hin. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Meditation ist das für mich dann, ne? Mich so zu verbinden mit allem um mich rum. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das einfach super gut funktioniert auch. Also wenn ich ganz klar sage, das möchte ich haben, das ist das Beste für mich und aus meiner Dankbarkeit und aus meiner Freude und aus meinem Frieden raus will ich genau das haben. Wir nennen das Manifestieren. Dann kommt das. Auf dem einen immer überraschende Wege. Also die Wege sind nie so, wie ich sie plane. Aber das ist auch das Wundervolle dran. Ne? Spannend. Tolles Thema. Könnten wir direkt irgendwie nochmal eine Folge zu machen. Okay. Karin fragt, wie ist dein Heimatgefühl momentan? Also ist deine Heimat der Sudan oder ist deine Heimat da, wo du gerade bist? Oder ist deine Heimat die Welt?
Bei mir ist die ganze Welt meine Heimat.
Schön.
Ja, aber ich habe immer noch Heimweh, weil meine Eltern da sind.
Ja.
Genau. Ja. Aber die ganze Welt ist meine Heimat.
Total schön, ja. Wo möchtest du denn, wenn du es dir aussuchen kannst, auf lange Sicht leben? Fragt Carina.
Das ist eine schöne Frage, aber das habe ich leider nicht mal entschieden. Ich weiß nicht genau, wie es bei mir ist. Das ist noch nicht. Aber ich lasse das einfach mich überraschen. Ich lasse das einfach, wie das ist.
Ja, wenn alles möglich wäre, also ja. Wenn sich alles zum Besten wendet, wie es kommen kann, wie wäre deine Lebenssituation in 10 Jahren?
Oh, das ist eine schöne Frage. Das ist
Träum mal richtig groß.
Auf jeden Fall, ich werde in 10 Jahren natürlich, ich hoffe, dass irgendwann ich heirate und Kinder bekomme und dann, das ist eigentlich meine letzte Hoffnung.
Ja, schön.
Aber viel von dieses Leben wollte ich nicht, außer Kinder.
Okay. Schön.
Ja.
Schön. Würdest du sagen, also was würdest du sagen, was findest du gut an Deutschland und also an deinem Leben in Deutschland? Fragt fragt Christiane, genau. Ob du hier eine zweite Heimat gefunden hast und ob es Gutes für dich hier in Deutschland gibt. Also was würde dir da einfallen? Was gefällt dir?
Ja, eigentlich schon. Zweiten Heimat fühle ich mich manchmal, ganz ehrlich, nur manchmal, weil ich bin auch sehr oft unterwegs beleidigt oder irgendwo anders. Und dann denke ich mich direkt, warum ich hier bin. Mhm. Und wenn ich jetzt in meiner Heimat bin, keiner wird das gemacht. Keiner wird das von mich das sagen oder machen. Und von daher fühle ich mich dann manchmal richtig traurig, wenn ich sowas fühle oder sowas höre. Und dann denke ich mich direkt an meine Heimat, weil ich vermisse dann meine Heimat, weil da wurde ich nicht beleidigt, auf jeden Fall, auf gar keinen Fall, obwohl ich unsicher fühle, aber Beleidigung höre ich da nicht, weil das ist meine Heimat und keiner kann mich beleidigen. Aber ich werde auch niemals da in meiner Heimat, egal wie er aussieht, beleidigen. Ich finde, das ist Unmenschlichkeit.
Ja. Ja, und unnötig. Wofür ist das gut?
Ja, genau. Und nicht nur unnötig, das ist noch schlimmer. Also das ist, ich meine, ich weiß es nicht genau, warum soll ich denn jemanden beleidigen? Weil er ganz anders aussieht. Weil ich habe ja gesagt, ich bin ein gläubiger Mensch und ich weiß genau, was Glauben bedeutet. Und im Koran auch steht zum Beispiel, keiner von uns ist besser als der andere. Also keiner von uns, egal welche Hautfarbe hat, egal welche Kultur, egal welche Nation, egal welcher Stamm der hat, egal was weiß ich. Keiner ist besser als der andere. Alle sind gleich.
Ja, wir sind alle Erdenbürger, sage ich immer.
Genau, also und wenn wir zurückgehen, wir sind alle von Adam und Eva.
Ja, genau.
Weil ich in Afrika gewohnt habe und der in Europa, dann hat sich eigentlich irgendwann dann sich geändert. Oder was weiß ich, aber wir sind alle von einer Mutter und einem Vater.
Ja, total schön. Christine fragt, was ist deine Quelle der Zuversicht? Also wie schaffst du es immer wieder, den nächsten Schritt zu gehen und nicht aufzugeben?
Ich gebe niemals auf. Ich werde das auch nie machen. Das ist eine sehr gute Frage.
Ja, weil guck mal, du hast ja vorhin gesagt, von deinen Bekannten haben sich einige umgebracht. Du nicht. Ja. Also für dich ist ganz klar, du gibst nie auf. Würdest du sagen, das ist einfach dein Charakter? Oder woher kommt das? Was hast du, was diese Menschen, die aufgegeben haben, eben nicht haben?
Ich glaube, das auch liegt daran, an den Glauben. Wenn du was glaubst, dann du weißt genau, weil was uns heute passiert, guck mal mit Corona oder so weiter, das hat niemals vorgestellt, dass irgendwann kommt eine Krankheit, der sowas wird, dass sich keiner kann zum Beispiel ein Infektionsmittel finden kann oder dass sowas passieren kann. Und von daher, die Leute sollen einfach akzeptieren, dass irgendwas in dieser Erde, wir müssen einfach sagen, wir können das nicht schaffen. Weil wenn man ein bisschen nachdenkt, irgendwas stimmt sowas nicht mit uns, weil wir sind alle Menschen und wir sehen alle gleich aus. Warum ich nicht zum Beispiel drittes Auge für mich entwickle? Oder warum ich zum Beispiel, also warum werde ich krank oder so weiter? Warum warum werde ich krank? Ich kann immer gesund bleiben. Das kann man nicht. Von daher finde ich, dass irgendwas fehlt für uns. Wir sind ein bisschen nicht komplett. Also irgendwas fehlt für uns. Ja. Und von daher, ich würde auch akzeptieren, dass zum Beispiel, warum soll ich denn nicht umbringen und so weiter? Das ist auch alles, ich strafe von mir. Ich werde bestraft danach irgendwann. Das ist, dass ich mich umbringe oder ich jemanden umbringe. Die Leute, die müssen das einfach wissen.
Und wie verzweifelt die Menschen auch gewesen sein müssen, dass sie sagen, auch in dem Glauben, dass sie bestraft werden von Gott, wenn sie sich umbringen, sich trotzdem umzubringen, wie verzweifelt müssen sie gewesen sein?
Ja, ja, das ist ein bisschen stark. Ja, genau, stimmt. Ja. Das ist sehr schwierig. Und ich weiß es auch nicht genau, wie man das sich so vorstellt, weil ich konnte das nicht vorstellen. So jemand, der so stark entscheiden kann, bis sich umbringt. Oder jemanden umbringt, das verstehe ich nicht.
Ja.
Und ich hoffe, dass auch niemand verstehen kann, weil
ich das braucht man
eigentlich nicht.
Das braucht man eigentlich nicht. Nee. Karin fragt, was vermisst du am meisten an Sudan? Essen oder, ich meine deine Familie, na klar, aber vielleicht so an Gewohnheiten oder an, was war an deinem alten Leben auch schön?
Meine Freunde. Ich vermisse ihn sehr. Meine Kollegen, meine Freunde, meine Bekannten, meine Familie sowieso, meine Eltern und meine Mutter sehr.
Okay.
Aber Essen auch und Kultur und alles, was ich vorher getan habe, ich vermisse das, weil ich habe das hier ganz anders gewohnt.
Ja, das kann man sich, glaube ich, auch überhaupt nicht vorstellen, wie anders der Alltag, den wir ganz normal in Deutschland kennen, wie anders das Leben und vor allem die Gemeinschaft, diese Wärme auch zwischen großen Familien, wie geborgen man ist, ne? Weil man in dieses Netz
reingehört. Ehrlich zu sagen, ich finde die Leute, die Deutschen machen das Leben sehr anstrengend.
Ja. Ganz ehrlich. Das finden die Deutschen auch. Frag mal nach Stress.
Bei uns, das Leben ist sehr einfach. Man denkt nicht so viel wie heute, wie hier. Hier denkt man erst zum Beispiel ganz einfach, man denkt immer ganz viel nur an Geld. Aber ich finde, Geld macht keine Rolle. Ich meine, Geld spielt keine Rolle bei uns da. Bei uns, es gibt Leute, die haben Geld nur für heute, für einen Tag. Und der ist so glücklich, du glaubst das nicht, ganz ehrlich, wenn du sie ihm siehst. Und das fehlt hier. Hier, man muss Geld vor 100 Jahren haben und trotzdem ist traurig oder was weiß ich, weil vor heute oder guck mal, bei uns ist das sehr wichtig, vor auch deutschen Kulturen. Ich hoffe, dass die Deutschen das auch von uns lernen. Dass zum Beispiel, dass, wenn ich jetzt Gäste auch zu mich einlade oder so weiter, ich muss genau planen, wie viele Leute kommen. Und so weiß ich, und damit das, was ich genau kaufe und so weiter.
Und was die essen, ob das Vegetarier sind, anstrengende Veganer.
Das finde ich so kompliziert.
Ja, es muss alles
geplant werden. Wir planen das nicht so.
Nee. Und alle sind pünktlich um 7 da.
Genau. Wenn du ein paar Minuten später gekommen bist, dann ist das Essen vorbei und dann bin ich nie mehr.
Ach, schön. Thea fragt, woher konntest du das Vertrauen, bevor du losgegangen bist, woher konntest du das Vertrauen für diese Reise nehmen?
Ich hab eigentlich das Vertrauen nur an mich selber. Ich vertraue mich selber und dann, das hat mich gereicht. Aber ich habe in meinem Leben gelernt, dass das Vertrauen ist nicht ganz im Menschenvertrauen, wo ich sind.
Ja.
Das habe ich gelernt und von daher, ich weiß genau, also die Leute, die du vertraust, dann du fühlst auch dich selber direkt, also nachdem ich zuerst mal trifft oder sowas, dann du weißt genau, ob jemand dieses Dämon vertraut wurde ich oder nicht. Ich glaube, ich habe das, von meiner Erfahrung, ich kann das direkt sehen.
Ja, waren ja auch einige Situationen in deinem Buch, ne, wo du gesagt hast, ich habe direkt ein blödes Bauchgefühl gehabt. Ich mach das nicht. Judith fragt, was würdest du als deine größten Überlebenskräfte bezeichnen? Also, welche deiner Eigenschaften helfen dir besonders, schwere Phasen zu überstehen und die schlechten zu durchlaufen? Also, welche Eigenschaften helfen dir von dir selbst am meisten? wenn du jetzt ein Superheld wärst?
Ich hoffe, dass nur das Buch, dass also die Leute das Buch lesen und uns verstehen. Und ich hoffe, dass auch das Buch, die Leute, die über das Mittelmeer kommen oder die auch hinter immer noch nicht auf das Mittelmeer gekommen sind, auch das retten kann. Oder die Leute, die gerade gefoltert werden. Ich hoffe, dass wir uns auch gegenseitig helfen. Und ich habe das auch ich habe ja richtig das Buch nur aufgeschrieben. Erst einmal nicht nur um mich selber, dass Therapie für mich wird, sondern ich habe ja das Buch angefangen, in Libyen zu schreiben. Und ich habe ja in Libyen, das kann ich auch direkt jetzt sagen, ich habe das in meinen Lesungen, ich habe jetzt 22 Lesungen gemacht, Buchpräsentationen und Lesungen, und ich habe das auch oft da gesagt, was ich in Libyen gesehen habe, und das ist der erste Grund, dass ich das Buch veröffentliche oder schreibe. Und das habe ich dann in Libyen angefangen zu schreiben. Das ist der Grund. Der Grund ist, in Libyen, also die Waffen sind überall, kann man verkaufen, genauso wie Tomate oder so auf dem Supermarkt. Direkt, du bekommst es direkt, nachdem du bezahlt hast. Also du brauchst kein Papieren ausfüllen, was weiß ich, oder Fingerabdrucke oder warum du das kaufst oder sowas. Niemand fragt das. Du kannst, die haben nur auf dem Boden so. Auf dem Boden so, du gehst zu einer Markt, großer Markt in Libyen, in Benghazi gewesen. Ne? Das war in Benghazi gewesen und du kannst eine Waffe kaufen. Und die Leute, die da Waffen kaufen, nur aus Libyen. Und die haben dann mit ihrem Autos, die kaufen die Waffen und kommen mit ihrem Autos in Saha, wo wir, also Saha ist, ich habe ja auch geschrieben, ich hoffe, dass die Leute, wenn jemand das Buch gelesen hat, weiß, was Saha bedeutet. In Saha, das ist der Sammelpunkt, die Arbeiter, also wir als Arbeiter sammeln wir uns da in Saha und dann kommen die Libyen und nehmen uns als Arbeiter, also er sagt, ich wollte zwei, drei Leute, der nimmt zwei, drei Leute und der geht irgendwo und dann...
Der Arbeitsmarkt quasi, ne? Du gehst da hin und du sagst, ich will arbeiten und dann kommen die Menschen, die sagen, ich habe einen Job und dann trifft man
sich
und hofft.
Du bleibst einfach da, also die sammeln ja, die ganze Arbeiter sammeln sich um 8 Uhr oder 10 Uhr da irgendwo auf die Straße und kommen dann die Leute mit ihren Autos aus Libyen und die sagen, ich habe zum Beispiel Hausarbeit, sowas weiß ich, vor einem Tag oder vor ein paar Stunden, ihr sollt das machen. Ich steine zum Beispiel hoch, also im Auto hochbringen oder sowas weiß ich. Und dann, und die Leute, die da kommen, die haben zum Beispiel Waffen von da gekauft, wo ich gerade gezeigt habe, in einem Markt. Und dann, die kommen mit ihrem Waffe, aber du siehst ja die Waffe nicht, der ist versteckt schon im Auto. Und der nimmt zwei, drei Leute und der sagt einfach, also ich möchte zwei, drei Leute. Und du steigst ein, du gehst, der geht zum Strand oder auf dem Strand und dann er probiert seine Waffe auf uns. Der Waffe, der gerade gekauft hat, der probiert auf unsere Köpfe. Ja. Ganz ehrlich, ich hab leider kein Foto gemacht, um das ist zu beweisen.
Gut, dass du keine Fotos gemacht hast, sonst wärst du nicht hier.
Ja, stimmt. Ja. Und jeden Tag, also von unseren Kollegen oder unseren Freunden, die da mit uns gestanden haben, die gehen und kommen nie wieder zurück. Und in 3 Tage oder 2 Tage hören wir uns, es gibt 3 Leichen gefunden, die an dem Strand waren und erschossen wurden. Und dann wir wissen genau, wann die waren und so weiter, weil wir sind auch im gleichen Platz gewesen. Und guck mal, also die probieren ihre Waffen auf unsere Körper, auf unsere Köpfe, die Waffen, die gekauft haben. Das ist ein Grund, der ich das Buch geschrieben habe. Und die zweiten, die zum Beispiel, die Schmugglern und so weiter, die Schleusern, die Leute, die hierher bringen. Also das kannst du nicht vorstellen, ganz ehrlich. So. Also das ist so schwierig, dass die Leute zum Beispiel ein Schleuser, der hat zum Beispiel einen Panzer bei ihm zu Hause, vor seiner Tür. Und einer hat Flugzeug abgeschleppt. Flugzeug mit ganzen Raketen, die vor seiner Tür steht. Keiner kann gegen ihn was sagen. Und der an einem Tag, in so einem hellen Tag, der kann 200 Leute auf sein Auto, auf sein LKW durch die Stadt fahren und schleusert schmuggelt die Leute, also die Asyl oder die Flüchtlinge. Also es gibt keine Polizei, es gibt niemand, der gegen ihn was sagt. Und das ist auch das Problem. Also ich verstehe das einfach nicht, ganz ehrlich. Und das sind die Gründe, die ich das Buch geschrieben habe. Aber ich habe auch diese Punkte nicht geschrieben, weil das braucht man auch Beweise, wie ich gesagt habe, ich habe ja kein Foto. Das braucht man Fotos, damit dann das ist ein bisschen gute Beweise ist. Mhm. Weil ich konnte nicht.
Nee, ist doch gut, dass du es nicht gemacht
und das, hast. Und das ist auch das Problem, dass ich das Buch vernichten musste, weil wenn ich das schreibe und in deinem Libyen, es gibt irgendwo einen Platz, wenn du so einen Stift hast, dann bist du in Gefahr, bist du tot. Weil die glauben, dass du ein Journalist bist oder Geheimagent oder was weiß ich, für ein Land. Und dann wirst du sofort ermordet. Ja. Und das ist leider das Problem in Libyen.
Ja, und das sind so Momente, wo ich mir denke, wenn jemand wegen Grundrechten auf die Straße gehen kann und demonstrieren kann, weil ihm seine Grundrechte weggenommen werden, so wie die Deutschen das gerade machen. Also wenn du demonstrieren kannst, dann hast du eigentlich nicht wirklich einen Grund zu demonstrieren, weil dann lebst du offensichtlich in einer Demokratie. Und das, was du beschreibst, das sind die Momente, wenn jemand zu mir sagt, Svenja, ich weiß nicht, wie ich Dankbarkeit empfinden soll für mein Leben. Alles ist so schwer, ich muss so viel arbeiten, ich muss mich um meine 5 Kinder kümmern. Dann sage ich, du hast gerade alle Gründe aufgezählt, warum du dankbar sein kannst. Du hast Arbeit, du hast Kinder, du bist gesund. Sieh es aus einer anderen Perspektive. Guck mal aus der Perspektive von Zane oder von wem auch immer, wie dankbar du für dein Leben sein kannst und dass du das alles nicht erlebt hast. Wenn du dir etwas wünschen könntest für den Sudan in 20 Jahren, was wäre das? Also was dürfte sich im Sudan verändern? Was wäre das Wichtigste?
Dass Sudan ein demokratisches Land wird. Das, was ich immer wünsche. Und ich hoffe, dass nie in Afrika ein Diktator wird, in ein Diktator als Präsident kommt. Mhm. Weil das ist Schlimmes, was ich erlebt habe und Schlimmes, was auch die Deutschen erlebt haben.
Okay. Und Leona, und das ist auch eine ganz schöne letzte Frage, finde ich, für uns. Leona fragt, was du dir von uns wünschst. Also wenn du dir von den Deutschen, von uns, von denen allen, die dich umgeben, was wünschen könntest, was wäre das?
Ich habe ganz viele Wünsche, aber was ich mir wünsche, ich hoffe, dass eigentlich nur dass die Leute uns verstehen und uns akzeptieren, wie wir sind.
Ja.
Das ist was, und ich wünsche mir auch, dass jemand, der in diesem Mittelmeer steht, alle Leute sollen gerettet werden und dann, mir egal, ob die wieder zurückgeschickt werden oder nicht, aber obwohl, guck mal hier, was wir gerade in dieser Welt haben. Ich glaube nicht, dass es so schwierig ist, dass bis die Leute gerettet werden. Aber es gibt Leute, die einfach wollen nicht machen.
Ja. Ja. Setz einfach die verdammte Maske auf.
Ja. Aber ich hoffe, dass nach dem Corona, dass die Leute wissen, dass was sie Solidarität bedeutet.
Ja, ich hoffe das auch. Und ich sehe aber, dass genau das Gegenteil gerade passiert in Deutschland. Dass die Menschen wütend werden, anstatt zusammenzuhalten.
Die Leute vergessen alles.
Ja. Und uns hat es jetzt nicht so hart getroffen wie die Nachbarländer. Ne? Und anstatt dankbar zu sein, anstatt zu sagen, wow, cool, wir haben alles richtig gemacht, werden die Menschen wütend. Und ich, naja, nächstes Thema. Ich habe 2 von deinen Büchern. 2.
Oh, danke. Ja.
Also ich habe 3. Das sind die 2, die ich jetzt gerne verlosen möchte. Und ich würde mir wünschen, dass jeder von euch, der dieses Buch haben möchte, eine Nachricht schreibt unter dem Beitrag auf Facebook von der Seite Bewusstseinswerden. Da habe ich den Beitrag geschrieben mit diesem Podcast und dass ihr darunter schreibt, Was hat euch am meisten berührt an diesem oder auch zum Nachdenken gebracht oder wo sich irgendwas in euch so bewegt hat? Welcher Moment war das? Das möchte ich gerne von euch wissen. Und unter allen Kommentaren werde ich diese beiden Bücher verlosen und sie euch dann zuschicken, wenn ihr sie gewonnen habt. Genau. Dankeschön. Und ich möchte dir total danken, dass du deine Geschichte in die Welt gebracht hast. Ich glaube, das ist so wichtig. Und genau, dein Buch heißt Ums Überleben kämpfen und ihr könnt das einfach sogar auf Amazon bestellen. Ne? Und natürlich könnt ihr es auch beim Buchhändler um die Ecke bestellen, weil wir ja auch eure lokalen Läden unterstützen wollen. Also ihr könnt das überall bestellen. Zu dir, wenn jemand Kontakt mit dir aufnehmen möchte, wie macht er das am besten?
Kann man mir bei mir auf meiner Facebook-Seite oder E-Mail kann ich auch gerne, aber E-Mail, ich weiß nicht genau, wenn ich sage, dann wird es nicht schwierig. Sehen, 1992-16@gmail.com.
Wir schreiben deine E-Mail-Adresse einfach unten in die Shownotes vom Podcast. Ne? Dann können die Menschen das einfach rauskopieren. Sehr schön. Ich danke dir von Herzen für dieses tolle Interview. Ich schicke dir den Link, sobald es fertig ist.
Alles
dann
klar.
Können sich das alle anhören und alle auch weiterschicken. Dank. Ja, und ich hoffe, dass auch ihr, wenn ihr sagt, okay, ich glaube, die Geschichte muss in die Welt und Menschen müssen das hören. Und in diesem Buch ist noch so viel mehr als das, was wir eben besprochen haben. Also mich hat besonders berührt die Stelle, wo du wirklich ums Überleben auf dem Meer kämpfst, also in diesem Schrottkahn, in diesem Schiff in Anführungszeichen bist, was ja einfach auch so gedacht ist von den Schleusern. Die Schiffe müssen in Seenot geraten, damit sie gerettet werden. Und die sind so kaputt, dass sie untergehen sollen, damit die Flüchtlinge eben gerettet werden. So. Und in so einem Schiff hast du ja auch gesessen mit hunderten anderer Menschen. Und dieses Buch, finde ich, sollte ein Muss sein für jeden deutschen Bürger, einfach um zu verstehen. Und das ist ja auch dein größter Wunsch, dass wir verstehen können. Also würde ich mich freuen, wenn alle ihre Verantwortung als Erdenbürger irgendwie wahrnehmen würden und sich zumindest ein bisschen informieren, unter welchen Umständen ihr hierher kommt und dass ihr nicht nur für die tollen Handys, die ihr bekommt, hierher kommt. Das ist echt, ja, schwierig.
Danke. Ich wünsche mir auch, was ich noch sagen wollte, das Buch wollte ich in viele Sprachen veröffentlichen und ich werde das auch machen. Und ich hoffe mir auch, dass irgendwann ein Film wird, dann vielleicht die Leute, die auch nicht lesen oder nicht sehen, nicht lesen oder was weiß ich, nicht lesen können, vielleicht dann ist es auch hilfreich zu verstehen, was wir da gelebt haben. Genau.
Schön.
Ja,
okay.
Vielen, vielen Dank.
Ja, super gerne. Gut, wir bleiben in Kontakt.
Sehr
gerne. Und dann wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Und euch allen auch, die ihr zugehört habt.
Dankeschön.
Danke sehr. Bis bald.
Ja, tschüss.